Schönen Abend. Ich begrüße Sie bei einer Diskussion zum Thema Barrieren im ORF Radio Café. Ich begrüße meine Diskussionspartnerinnen Eva Bauer vom Verband Gemeinnützige Bauträger, Barbara Siemer-Rumlü, Bausachverständige in der Abteilung Energie und Wohnbau des Landes Steiermark, und Katharina Zabranski, selbstbestimmt Lebenaktivistin und Freak-Radio-Redakteurin und gerade auf Wohnungssuche. Eva Bauer, im vergangenen Wahlkampf waren die steigenden Wohnkosten ein brennendes Thema. Einer der vielen Gründe für die steigenden Wohnkosten beim Wohnungsneubau liegt daran, dass die Bauvorschriften immer strikter werden. Da geht es vor allem um Energieeffizienz, aber es geht auch um Brandschutz. Es geht um, dass wir pro Wohnung 1 bis 2 Parkplätze zwingend brauchen, obwohl wir das vielleicht gar nicht brauchen. Und es geht um die Barrierefreiheit. Der Obmann des Verbands Gemeinnütziger Bauträger, bei dem Sie arbeiten, Obmann Karl Wurm, hat in einem Zeitungsinterview mit den Salzburger Nachrichten gesagt, beim Thema Barrierefreiheit sind wir über das Ziel hinausgeschossen. Sie haben eben eine Studie zu dem Thema gemacht. Sind Sie auch dieser Meinung, dass wir beim Thema Barrierefreiheit über das Ziel hinausgeschossen sind?
Zunächst möchte ich sagen, Studie habe ich keine gemacht. Das würde ich dann sagen, wenn ich mich so vertiefe, wie ich mich bei den Energiesachen darin vertieft habe. Ich denke aber, dass bei dieser Frage der Barrierefreiheit etwas zu stark auf den Neubau und an die Anforderungen an den Neubau geschaut wird. Es sind sicher viele Probleme bezüglich barrierefreiem Wohnen, auch mit steigendem Alter. Nur dann lösbar, wenn man sich auch die Frage stellt, wie kann man die vorhandenen Wohnungen und den dafür vorhandenen Bedarf besser zusammenbringen. Ich meine damit den gesamten Wohnungsbestand. Also ich halte es gar nicht für praktikabel, über den Wohnungsneubau alle Probleme und alle Anforderungen zu befriedigen. Alle Wohnungen im Neubau tatsächlich barrierefrei oder auch zumindest adaptierbar zu machen, verursacht tatsächlich Druck auf die Mieten. Das stärkste Element bei diesem Kostendruck ist wahrscheinlich bei kleinen Wohngebäuden gegeben, wo man in Zukunft Aufzüge schon ab etwa 3 Obergeschossen, also inklusive Erdgeschoss, einbauen muss und soll, weil Aufzugskosten eigentlich das stärkste Kostenelement ist und je weniger Wohnungen an einem Aufzug hängen, desto höher die Investitions-, aber auch die laufenden Betriebskosten. Deshalb meinen wir, dass ein bisschen zurückfahren bei dieser Barrierefreiheit im Neubau niemanden negativ beeinträchtigen wird und dass wir die Probleme, auch künftige Anforderungen durch die Alterung, nur lösen, wenn wir den Bestand mit einbeziehen. Und da, ich weiß auch, das wird oft nicht gern gehört, werden wir nicht darum herumkommen, dass manche Menschen oder Haushalte sich damit abfinden müssen, dass sie umsiedeln müssen. Das ergibt sich für mich allein aus der Zahl der Wohnungen, in denen heute etwa über 65-Jährige leben, die keinen Aufzug haben. Und bei dem jetzigen Tempo der Aufzugsnachrüstung schaffen wir das in den nächsten 20 Jahren nicht. Also wenn, wäre es sogar wahrscheinlich der Druck bei der Sanierung eher angebracht als im Neubau. Dort sind aber die Kosten noch einmal höher, weil alles nachträglich Adaptierte und Eingebaute noch mehr kostet als im Neubau.
Barbara Siemer, darf ich da gleich was sagen? Und zwar, der Druck bei der Sanierung ist natürlich höher, weil es natürlich viel, viel mehr Bestandsbauten gibt, als es Neubauten geben wird. Aber eins möchte ich schon sagen, dass es auch hier sehr viele Förderungen gibt. Zum Beispiel jetzt, ich kann nur für das Land Steiermark sprechen. Beim Land Steiermark gibt es mehrere Sanierungsförderungen, auch was barrierefreie Sanierung betrifft, die zum Beispiel von Gemeinnützigen fast überhaupt nicht genutzt werden. Das weiß ich, weil die alle über unseren Tisch laufen. Die kenne ich alle Fälle. Und das wundert mich sehr. Also es gibt natürlich andere Möglichkeiten wie die umfassende Sanierung, wo der Einbau eines Aufzugs dabei ist. Aber bei der barrierefreien Sanierung habe ich bisher eigentlich erlebt, dass das eher nicht gewollt wird von Seiten der gemeinnützigen Bauvereinigung. Zu dem Aufzug möchte ich noch etwas sagen. Der Einbau des Aufzugs ist in den einzelnen Baugesetzen geregelt. Das heißt, es ist in jedem Bundesland anders. In der Steiermark ist es zum Beispiel ab dem 3. oberirdischen Geschoss. Das ist sehr, ich sage mal, sehr sportlich. Also, weil das Erdgeschoss braucht das nicht. Das erste Obergeschoss ist auch noch eher, also es braucht eigentlich nur das zweite Obergeschoss. braucht es wirklich. Aber auch hier ist es so, dass bei mehr als 3 Wohneinheiten der anpassbare Wohnbau angewendet werden muss in der Steiermark. Und da auch vorgeschrieben ist, dass die Verbindungswege und die Erschließungsmöglichkeiten eben barrierefrei sind. Und man davon ausgeht, dass ein Geschoss überwunden werden kann, zum Beispiel durch den nachträglichen Einbau eines Treppenplattformliftes. Ab dem 2. Geschoss geht das nicht mehr mit einem Treppenplattformlift, also muss ein Aufzug her. Das ist der Grund, warum es den Aufzug gibt, ab der Notwendigkeit von 2 Treppenläufen zu überwinden. Also das hat auch einen Grund, warum das so sportlich angesetzt wird. Wie das jetzt natürlich ausschaut, wenn man ein Haus hat, einen sogenannten Zweispänner, wo man 2 Wohnungen in jedem Geschoss hat und dann eben insgesamt 6 Wohnungen bei 3 Geschossen, ist natürlich klar, dass das sehr ins Gewicht fällt bei den Kosten. Aber auch hier muss man sich überlegen, wie man das vielleicht in einer ländlicheren Gegend, wo man solche Gebäude baut, weil in der Stadt baut man so etwas eher nicht, wie man das vielleicht handhaben kann. Aber die restliche Barrierefreiheit, Entschuldigung, ich weiß, ich sollte nicht so viel reden auf einmal, aber die restliche Barrierefreiheit, sage ich mal, in der Wohnung selber ist meiner Meinung nach kostenneutral, ist eine Planungsfrage, ist eine Frage dessen, wie ich eine Wohnung aufteile und weniger Platzfrage, weil sie ist ja nur anpassbar und nicht barrierefrei. Wenn Sie barrierefreie Wohnungen bauen, dann kosten die sicher mehr, weil die haben auch eine bodenebene Dusche, die haben auch Haltegriffe und so weiter und so fort. Aber eine anpassbare Wohnung ist meiner Meinung nach, kann gar nicht teurer sein, weil sie ja nur anpassbar ist und von den Größenverhältnissen her auch kaum Unterschiede hat. Es muss nur sehr gut geplant sein. Das ist richtig. Und die alten Grundrisse, die die Architekten so in der Schublade drin haben, die kann man halt da nicht rausholen, sondern da muss man sich halt was Neues überlegen.
Katharina Zabranski?
Also ich würde gerne gleich nachfragen. Es muss nur sehr gut geplant sein. Klingt gut, aber was heißt nur sehr gut geplant sein? Wird das zum Beispiel im Architekturstudium schon unterrichtet?
Ich spreche jetzt vom anpassbaren Wohnbau. Das ist nicht der barrierefreie Wohnbau, das möchte ich auch dazu sagen. Das hat den Grund, dass man sagt, wenn etwas anpassbar ist, ist es leicht barrierefrei zu machen.
Ja, aber der anpassbare Wohnbau, den muss ja ein Architekt auch beherrschen.
In den verschiedenen Baugesetzen der Bundesländer ist es unter unterschiedlichen Kriterien vorgeschrieben, anpassbar zu planen und zu bauen. In der Steiermark, ich kann leider wirklich, wirklich gut kenne ich nur das steiermärkische Baugesetz und da ist es eben so, wenn ich ein Wohnhaus baue, egal ob ich Wohnbauförderung dafür bekomme oder nicht, und ich baue in diesem Wohnhaus mehr als 3 Wohneinheiten, also 4 eigentlich, dann müssen diese Wohnungen den Grundsätzen des anpassbaren Wohnbaus entsprechen. Das heißt nicht, dass die Wohnungen barrierefrei sind, sie müssen dann noch einmal extra adaptiert werden. Warum das so ist, hat folgenden Grund. Weil Wohnen etwas sehr Individuelles ist, das fast jeder anders haben möchte und man deshalb auch davon spricht, eine Wohnung so zu planen, dass sie für viele Menschen nutzbar sind und deshalb anpassbar.
Katharina Zabranski, du suchst dir gerade mit deinem Partner eine Wohnung. Es ist anscheinend schwierig, eine Wohnung zu finden, denn ihr sucht seit mindestens einem Jahr, obwohl ihr Geld habt, obwohl ihr einen Makler beauftragt habt. Welche Schwierigkeiten habt ihr?
Naja, ich habe mal im Internet versucht, was zu finden. Da gibt es zwar bei einer Suchmöglichkeit einen Punkt barrierefrei, aber das steht zwar da, bedeutet das aber nicht das Gleiche. Ich will ja nicht nur eine barrierefreie Wohnung, sondern auch eine Wohnung, die nah an der U-Bahn ist, halbwegs leistbar, eben in einer Gegend, die ich will, die mir gefällt. Das gehört alles zusammen, ist gleichwertig. Bei manchen Leuten, die du anrufst und kontaktierst, die können dann zum Beispiel am Telefon nicht sagen, wie groß der Lift ist. Da muss ich erst hinfahren, vielleicht vom 7. in den 23. Bezirk, um festzustellen, dass ich eh nicht den Lift kann. Der zwar da ist, aber mir nichts nützt. Das ist schon eine Schikane, finde ich, beim Suchen einer Wohnung.
Das heißt, da müssen die Makler die Barrierefreiheit mit anbieten oder die Information zur Barrierefreiheit mit anbieten. Liegt es an den Maklern in dem Fall? Liegt es an den Inseraten?
An beiden, würde ich sagen. Oder dass halt kein Gesetz da ist, wo drin steht, das muss irgendwo definiert sein. Und der Makler, der muss wissen, ist das jetzt barrierefrei oder nicht. Und natürlich, wenn der Lift nicht groß genug ist, und da gibt es ja Normmaße für einen Lift, ich brauche nur den von der U-Bahn abmessen, theoretisch. Also ich finde es eben zum Beispiel eine Zumutung, wenn ich anrufe und der mir sagt, ja, ich muss erst abmessen. Manche sind nett und haben mich zurückgerufen, dann weiß ich, das ist zu klein, zu groß, geht vielleicht. Aber es sollte einfach gesetzlich geregelt sein, auch definiert sein, was ist barrierefrei. Wie groß muss ein Lift sein? Natürlich dürfen da keine Stufen vor dem Lift sein. Dann wäre es schon viel einfacher. Also einfach die gesetzliche Regelung fehlt.
Okay, Eva Bauer. Die Frage ist ja, können wir uns die Barrierefreiheit leisten? Wie viel kostet denn der Einbau eines Lifts oder die Sanierung eines Altbaus, wo man den Lift einbauen muss?
Das sind sehr hohe Unterschiede. Im Neubau in einem kleinen Bau ist der Lift selber mit einem Schacht, kommt auf 35.000 bis 40.000 Euro etwa. Das sagt uns jetzt nicht so viel, das muss man in eine Miete umrechnen, wenn diese Miete nicht gefördert ist, aber zu einem günstigen, niedrigen Zins derzeit finanziert werden kann, kommt man damit immerhin auf 20 bis 25 Cent, die Miete erhöht wird pro Quadratmeter. Dazu kommen die laufenden Betriebskosten, das ist beim Aufzug der Strom. Die Wartung fällt stark ins Gewicht. Instandhaltung muss man auch vorsehen, weil also Reparaturen, Service durchzuführen sind. Das sind weitere 40 Cent wieder pro Quadratmeter und Monat. Rechnet man das jetzt auf eine durchschnittliche Wohnung um, ist das eine zusätzliche Miete von, kann sein, 50 Euro, wenn es ein noch kleinerer Bau ist, auch mehr. Also das sind 50 Euro mehr oder weniger im Monat. Dazu vielleicht jetzt noch zu diesem Stichwort kleine Häuser. Und wenn ich von kleinen Häusern rede, rede ich immer eigentlich von einem Stiegenhaus. Also können auch zwei Stiegen nebeneinander sein. Die Kosten werden dadurch nicht verändert. Diese kleinen Bauten sind gerade im ländlichen Raum doch eine Alternative zum Eigenheim, das allalong aus sehr vielen Gründen, sei es jetzt aus energetischen, verkehrstechnischen, also aus sehr vielen Umweltgründen, man eher zurückdrängen sollte, stellen diese kleinen Häuser eine Alternative dar, die auch angenommen werden. Wenn allerdings dort die Mieten zu hoch werden, gehen die Leute zurück und bauen sich dann eventuell wieder ihre Häuser selber. Also das habe ich wirklich auch schon von Architekten gehört, die diese Anforderungen des Aufzugs in diesen kleinen ländlichen Bauten auch aus diesen Gründen skeptisch gegenüberstehen.
Aber will nicht jeder einen Lift haben?
Nein. Das, also bei jüngeren Personen, vielleicht zu unserem Bestand, ich den Bereich der Gemeinnützigen, wenn man sich das anschaut, es haben bei uns 40%, also der Wohnungen, nicht Gebäude, 40% der Wohnungen haben einen Aufzug, 60% nicht. Natürlich, es erhöhen sich die Standards, aber vor die Alternative gestellt, 50 Euro mehr oder weniger Miete, fragen Sie mal junge Leute, was sie bevorzugen, zwei oder drei Stiegen hinaufzugehen. Ich spreche jetzt nicht von Behinderten, aber 50 Euro mehr oder weniger Miete und würden sicher viele sagen, na, lieber die geringere Miete. Wenn Kinder da sind oder wenn man sich den Fuß bricht, man muss ja nicht ständig behindert sein, treten natürlich die Probleme auf, aber es ist auch günstiger Wohnbau gefragt. Und wie gesagt, vor dieser Alternative würden sicher eher die niedrigere Miete auch vorziehen.
Barbara Simmer, als Sachverständige, ist es für ein Land wie Österreich, das eigentlich ein reiches Land ist im Prinzip, wenn auch die Verteilung nicht so stimmt dann, ist es vorzuziehen, dass wir alle Gebäude barrierefrei errichten? Oder auf Barrierefreiheit sanieren? Oder sollte die geringe Miete oder geringere Miete eine Rolle spielen?
Also ich finde nicht, denn ich finde, dass die Barrierefreiheit auch für Menschen, die sich es nicht leisten können, da sein muss. Ganz besonders für Personen, die vielleicht jung sind und die Kinder haben, einen Kinderwagen haben, viel einkaufen müssen, selber kochen und so weiter, dass genau die es nicht wollen, zwei Stiegenläufe hinaufgehen. Man muss auch dazu sagen, dass in den Baugesetzen auch einzeln geregelt ist, wie es mit den anderen Gebäuden ausschaut. Apotheken, Arztpraxen, öffentliche Gebäude, Schulen und so weiter, das ist in den Baugesetzen geregelt. Und da ist es fast überall relativ gut geregelt, dass die im Neubau auch schon barrierefrei sein müssen. Dass der Bestand natürlich ein großes Thema ist, das ist klar. Und dass der Bestand auch adaptiert werden muss, das ist auch klar. Da möchte ich nur kurz erwähnen, 2016, also eigentlich am 31.12.2015, laufen die Übergangsfristen fürs Bundesbehindertengleichstellungsgesetz aus. Also eigentlich ab 1.1.2016 dürften Menschen mit Behinderungen nicht mehr mittelbar durch eine Barriere diskriminiert werden. Das wurde bisher ziemlich ignoriert.
Betrifft das den öffentlichen Raum oder auch Wohnbauten?
Das betrifft alles. Es betrifft jegliche Art und Weise, wo man als Mensch mit Behinderung ein Rechtsgeschäft eingeht. Also irgendetwas, was vom Bund geregelt ist. Und man wird diskriminiert, kann man eine Schlichtung einreichen, beziehungsweise dann, wenn die Schlichtung negativ ist, eine Klage. Wird auch den Wohnbau betreffen. Es gibt dazu eine sehr gute Studie von dem EU-Projekt Wohnbau barrierefrei.
Was heißt das? Muss man dann damit rechnen, muss ein Wohnbauträger damit rechnen, ab 2016 geklagt zu werden?
Das kann ich nicht sagen.
Aber ich würde als Konsument, wenn ab 2016 Arztpraxen zum Beispiel barrierefrei sein müssen, ich mag nicht erst ins Telefonbuch schauen, nach Arztpraxen suchen und dann finde ich von 15.2, wo ich vielleicht rein kann mit Rollstuhl und dann kann ich eine Klage machen oder zuerst eine Schlichtung und dann eine Klage. Na super. Das ist mir zu wenig.
Also bei Neubauten in der Steiermark ist es so, dass bei neuen Gebäuden darauf geschaut wird, bei Ambulatorien und Arztzusammenführungen, da gibt es auch ein anderes Gesetz, das Steiermarkische Krankenanstaltengesetz, und auch hier wird die Barrierefreiheit genau kontrolliert und begleitet. Was das andere betrifft, also ich möchte jetzt nicht das Bundesbehindertengleichstellungsgesetz verteidigen, ich bin noch nicht diejenige, die das gemacht hat, ich sage nur, dass es das gibt. Eine kurze Antwort hätte ich noch für Sie bezüglich der, weil Sie das gefragt haben, zu der Ausbildung von Architekten und Barrierefreiheit. Es gibt an den Universitäten, die Architektur unterrichten, Freifächer über barrierefreies Bauen. An der TU Graz gibt es im Fach Gebäudelehre, das ein Pflichtfach ist, 3 Unterrichtseinheiten über barrierefreies Bauen. Vielleicht nach außen klingt das so, wie wenn das sehr wenig wäre, aber das war ein sehr großes Zugeständnis zumindest bisher von der Universität, also von der TU Graz, und wird auch sehr positiv angenommen. Wird auch geprüft, ist ein Pflichtfach.
Frau Bauer, ich würde Sie gerne etwas anderes fragen. Wenn der Wohnbau teurer wird und wir müssen irgendwo sparen, hier sind wir uns weitgehend einig, zumindest in diesem Raum, die Barrierefreiheit soll bleiben. Wo können wir denn sonst sparen beim Wohnbau? Zum Beispiel Parkplätze einsparen? Brandschutz,
wir haben schon Termine. Verschiedene Vorschläge. Ich möchte nur sagen, also wir sind schon skeptisch bei dieser 100%igen Barrierefreiheit bzw. Adaptierbarkeit. Ich denke mir, barrierefreies Bauen in Wohngebäuden ist dort am sinnvollsten, wo auch die Wohnumgebung geeignet ist. Das heißt, U-Bahn in der Nähe, Infrastruktur in der Nähe. Wenn ich an Neubaugebiete in Wien denke, Nordbahnhof, dort sind Neubauten und alle barrierefrei bzw. adaptierbar. Aber wenn das die am weitesten von der U-Bahn-Station entferntesten Gebäude sind, haben die schon wieder Nachteile. Das ist dann so ähnlich wie eine Wohnung, die barrierefrei ist, aber wo kein Aufzug hinaufgeht. Also wo andere Hindernisse in der Umgebung vorhanden sind, ist wahrscheinlich der 100% barrierefreie Wohnbau auch nicht wirklich sinnvoll. Also deshalb wäre ich auch für eine Entscheidung im Zusammenhang mit dem Standort des Wohngebäudes.
Wer soll das entscheiden?
Darf ich das? Naja, ich denke, da gibt es ja sehr viele Sachverständige. Ja, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass da die NGOs und Behindertenverbände, dass die das mitentscheiden können. Nur ganz am Rand, ich hatte so ein Erlebnis aus dem persönlichen Bekanntenkreis, hat mich eine Dame gefragt, die eben nach einem Schlaganfall im Rollstuhl benutzen musste. Und der habe ich eine Baustelle in Wien empfohlen, wo ich gewusst habe, es wird neu gebaut. Sie hat sich das angeschaut, dort war das ganze Terrain abschüssig und der Supermarkt nur abschüssig erreichbar. Und es war im Grunde für diese Dame nicht geeignet, aus diesem Grunde.
Darf ich ganz kurz praktisch was sozusagen dagegen sagen, wenn Sie meinen, dass der barrierefreie Wohnbau in bestimmten Gegenden oder U-Bahn-nahe nur dort günstig ist? Das finde ich nicht, weil es gibt auch Rollstuhlfahrer, die haben ein Auto und fahren nur mit dem Auto und nie mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Und das schränkt ja meine Suche nach Häusern oder Wohnungen schon wieder ein. Ich fühle mich diskriminiert, wenn ich eben nur auf der Donauplatte oder beim neuen Hauptbahnhof und an einigen anderen Orten suchen darf. Das sind ja dann Ghettos vielleicht sogar.
Ich finde, sie widersprechen sich eigentlich, weil sie sagen, die Bestandsbauten sind das Problem, aber wir wollen die Neubauten auch nicht adaptierbar machen. Also die Adaptierbarkeit an sich glaube ich, und deshalb warte ich sehnsüchtig auf eine Studie, die das beweist, es wird keine Mehrkosten, wenn Sie eine Studie darüber machen, werden Sie merken, es gibt keine Mehrkosten bezüglich der Adaptierbarkeit. Aber der anpassbare Wohnbau zielt eigentlich fast zu 80% darauf ab, dass Menschen, die in einer Wohnung sind, diese für später adaptieren werden können. Denn wir steuern darauf zu, dass durch den demografischen Wandel die Menschen viel, viel länger leben werden und wir es uns nicht leisten werden können, diese Menschen zu pflegen. Diese Menschen, die heute jung sind und heute wenig Geld haben und heute irgendwo neu einziehen, die brauchen später dann eine Wohnung, die sie barrierefrei adaptieren können.
Eva Bauer, gibt es eine Unterstützung von Pensionistenvereinigungen, von Seniorenbund für mehr Barrierefreiheit oder die Forderung dafür?
Ist mir jetzt an sich als Forderung eines Pensionistenverbandes nicht bekannt, aber das ist sicher die größte Massenfrage. Am stärksten betroffen sind eigentlich die heute 50-Jährigen. Das sind diese Babyboom-Kinder. Das sind die, die also dann die große Masse an alten, zu pflegenden Personen in 30 Jahren stellen werden. Also es beginnt eigentlich ab 80, beginnt das sehr dramatisch, dann die Pflegebedürftigkeit. Also da müsste man bei dieser Generation schauen, wo die wohnen. Und das habe ich mir angeschaut. Und das sieht man also auch im Vergleich zu früheren Generationen, dass die heute schon besser wohnversorgt sind als noch die Menschen, die vor 20 Jahren 50 waren. Durch diesen ständigen Aufbesserung des Bestandes und durch das Ausscheiden von älteren Wohnungen wird quasi automatisch alles ein bisschen besser. Das sind die heute 65-Jährigen, die heute in Gebäuden ohne Aufzug leben, da wird das Problem am evidentesten. Also da sage ich, mit dem Tempo, wie jetzt nachgerüstet wird, schaffen wir es A nicht. Und B sehe ich auch, dass in Wohngebäuden mit weniger als 10 Wohnungen wird nicht nachgerüstet. Also diese Leute, die heute eben 65-Jährigen in einem Haus mit 8 Wohnungen leben, da wird sich eines Tages eher die Frage stellen, wohin können sie umsiedeln. Da meine ich, wenn man im ländlichen Raum diese kleinen neuen Gebäude schon baut und mit Aufzügen macht, müsste man gleichzeitig Anreize schaffen, dass die heute 50-Jährigen, die in einem Haus ohne Aufzug wohnen, eventuell dort umsiedeln.
Und dass dafür die Jungen dann wollen doch die Neubauten gar nicht. Habe ich das jetzt komplett falsch verstanden? Sie wollen nicht die Leute aus den Bestandsbauten in den Neubauten, aber die Neubauten nicht barrierefrei?
Ich sage, wenn man es macht, muss man das mitdenken. Das sehe ich schon eine Möglichkeit, weil dann wäre auch das andere Problem gelöst, dass diese günstigeren, älteren Bauten, die dann frei werden, für die Jungen zur Verfügung stellen, die am Anfang eben noch weniger verdienen und dann in diese älteren Bauten ziehen können. Aber das muss man eben miteinander verknüpfen. Also in diesem Zusammenhang würde ich es sinnvoll finden. Ob es funktioniert, ist wieder eine Frage, ob es angenommen wird. Aber ich denke schon, wenn das in kleineren Gemeinden ist, das kann dann auch über die Genossenschaften laufen, dass eben die Älteren eingeladen werden oder dass ihnen das angeboten wird mit Umzugshilfen, dass die dann, wenn schon, in diese teureren Neubauten ziehen.
Ja, ich hätte eine Frage. Sie sagen, die Menschen müssen umziehen. Ich frage mich nur, wohin? Wenn Sie in nicht anpassbaren Wohnungen wohnen, auch jetzt bei den Neubauten auf anpassbare Wohnungen nicht Wert gelegt wird, wohin sollen dann die 65-jährigen Menschen, die im selbstständig leben wollen, in welche Wohnungen sollen die umziehen?
Das möchte ich jetzt schon korrigieren. Also ich habe nicht gesagt, dass die neuen Bauten nicht barrierefrei gebaut werden sollen. Also barrierefreier Zugang in großen Bauten ist keine Frage heute. Also
nein, in kleinen Bauten auch, Entschuldigung.
In fünfstöckigen Bauten in Wien wird das seit Jahrzehnten gemacht, in größeren Städten. Also Lift-Einbauten, wirklich barrierefrei, das ist tatsächlich erst in den letzten Jahren. Bei den Wohnungen, da gehen die Meinungen auseinander, ob das kostenneutral ist. Also ich kenne auch Meinungen, dass da sehr wohl Kosten vorhanden sind. Und dass es eventuell auch günstiger wäre, im Bedarfsfall dann tatsächlich umzubauen und nicht alle Wohnungen adaptierbar zu machen. Aber Sie haben recht, also da habe ich auch noch keine gute Einzelstudie gesehen. Aber wie gesagt, dass man den Neubau überhaupt nicht barrierefrei macht, habe ich nicht gesagt. Man könnte aber an bestimmten Standorten darauf verzichten. Bei den kleinen Wohnbauten im ländlichen Raum, da fehlen tatsächlich welche, aber da muss man das wirklich entsprechend bedarfsgerecht machen mit diesen Maßnahmen, dass eben auch Leute das in Anspruch nehmen, die in diesen kleineren, nicht ausgerüsteten Bauten wohnen. Und ich denke auch, weil der Herr gesagt hat, wohin sollen sie umziehen? Es gibt ja auch schon barrierefreie Bestände. Es ist nicht so, dass es keine Wohnungen gibt. Und diese Menge wird auch immer größer. Die alten Wohnungen werden entweder abgebrochen, total adaptiert. Das wird ja gemacht. Also die Menge der Wohnungen, die tatsächlich barrierefrei sind, steigt. Das Bedenken, das man hat, wenn man flächendeckend umbaut, ist, dass sich dadurch das Wohnen so verteuert, dass diejenigen, die auf günstige Wohnungen angewiesen sind, diese dann nicht mehr haben. Es müssen auch nicht alle 50-Jährigen umziehen, weil 2/3 der 50-Jährigen wohnen derzeit schon zumindest in Bauten mit Aufzügen. Die sind nicht völlig barrierefrei, aber Aufzüge sind vorhanden oder sie leben in Eigenheimen. Ich sage nur, der Rest, der in Mehrgeschossbauten ohne Aufzügen lebt, wird mit dem Tempo, wie jetzt saniert wird, wird es sich nicht ganz ausgehen. Es wohnt aber heute schon, also bei einem noch schlechteren Wohnungsbestand, als er in 10 Jahren sein wird, ja ein relativ geringer Teil in Heimen. Und das glücklicherweise sehe ich, also dass auch bei den über 80-Jährigen die überwiegende Mehrheit noch in ihren Wohnungen leben kann. Also offensichtlich ist es nicht so schlecht derzeit organisiert und bestellt, wie das jetzt vielleicht herausgekommen ist.
Also ich würde mir sehr stark für Wien wünschen, dass der Prozentsatz der adaptierbaren Wohnungen, die gebaut werden und eigentlich schon wurden, seit mindestens 10 Jahren steigt. Anhand einer Zahl, die errührbar sein müsste, wie viele behinderte Menschen gibt es, wo können die wohnen. Außerdem haben wir irgendwo im Hintergrund die Deinstitutionalisierung. Also Menschen müssen aus Heimen und Institutionen raus in Wohnungen. Die Wohnungen müssen auch her.
In der Steiermark gibt es seit 1996 im Wohnbauförderungsgesetz die Anpassbarkeit festgeschrieben. Und es hat eigentlich, muss ich wirklich sagen, bis zu dem Zeitpunkt, wo laut Baugesetz dann die Barrierefreiheit festgeschrieben wurde, keine Probleme gegeben mit den gemeinnützigen Bauvereinigungen. Fast keine Diskussion mehr über die Barrierefreiheit. Das war klar. Gefährdete Wohnbauten müssen anpassbar sein. Das war jetzt überhaupt kein Thema mehr, das war ganz klar, das wurde auch kontrolliert, begleitet und so gemacht. Und jetzt gibt es die Diskussion einfach, weil auf Bundesebene das leistbare Wohnen gekommen ist, hat man gemerkt, hoppala, das können wir vielleicht in der Steiermark, können wir uns den Fuß reinstellen in die Tür und probieren, ob wir das ein bisschen weniger machen. Man muss dazu sagen, dass sich die Anforderungen laut Baugesetz verschärft haben. Das muss ich sagen, das ist klar. Und sie haben sich vielleicht auch in Teilen verschärft, die nicht unbedingt, das gebe ich auch zu, wie soll ich das jetzt sagen, gescheit sind. Also nicht unbedingt dort, wo es sehr gut war, haben sie sich verschärft, das ist richtig. Aber ich glaube, dass es trotzdem wichtig ist, dass wir auf einem niedrigen Niveau anpassbare Wohnungen machen, dafür alle Wohnungen anpassbar machen, die dann sehr gut behindertengerecht gemacht werden können für Menschen, die eine Behinderung haben oder für ältere Menschen, wenn sie drin wohnen. Anpassbarkeit, das heißt jetzt nicht, dass ich jetzt die ganze Wohnung ausräume und dort was Neues hinbaue, sondern anpassbar heißt wirklich, dass ich mit geringem Aufwand und ohne oder mit sehr, sehr geringer Änderung von Technik, Dämmung, Standfestigkeit und Installation eine Wohnung adaptiere. Und das, finde ich, ist viel, viel wichtiger als irgendeine Quotenregelung oder auch das zu koppeln an eine Erreichbarkeit mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Denn auch, so wie Katharina Zawranski schon gesagt hat, auch ich zum Beispiel, ich fahre mit dem Auto. Ich würde sehr gerne in der Peripherie wohnen mit einem schönen Ausblick und dafür mit vielleicht nicht so guter Verkehrsanbindung. Und deshalb würde ich das überhaupt nicht daran koppeln, weil das auch nicht nutzerbezogen ist. Hier noch ganz kurz vielleicht, was in der Steiermark bei der Wohnbauförderung auch beachtet wird. 1 Kilometer im Umkreis muss es einen Nahversorger geben, ein Gemeindeamt, eine Schule und so weiter. Das wird zum Beispiel bei uns bei der Wohnbauförderung auch kontrolliert. Das ist auch gut so. Aber ich finde, dass es, wenn es darum geht, baugesetzlich etwas festzuschreiben, finde ich nicht, dass man darauf Acht geben sollte, wie gut etwas erreichbar ist oder nicht, sondern man muss eine breite, breite Basis schaffen, die sehr einfach so veredelt werden kann, unter Anführungszeichen, dass zum Beispiel Personen wie Katharina Zawranski hingehen und sagen, okay, passt, jetzt baue ich es mir um auf meine ganz individuellen Bedürfnisse ohne großen Aufwand.
Ich bedanke mich bei meinen Gästen, Eva Bauer, Barbara Siemer, Katharina Zawranski, am Mikrofon war Margarete Endl, an der Technik Gerald Palli.